In dieser Reihe, was Jesus kann, haben wir heute das merkwürdige Thema, dass Jesus Starke zerbrechen kann. Das ist uns völlig ungewohnt, weil wir eigentlich nur immer wissen, dass Jesus die Zerbrochenen heilt. Das ist ja eine große Aussage, er ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzen sind und gedemütigt sind. Aber eine Erfahrung, die jeder von uns in seinem Leben macht, dass Jesus unser Feind werden kann und gegen uns kämpft. Und deshalb ist das ganz wichtig, wo wir uns überheben, wo wir meinen, wir könnten ohne Jesus die Dinge auch lösen. Das ist eine Sache, die sich unausweichlich entwickelt in der Nachfolge Jesu. Und wir erleben das auch in der Christenheit massiv um uns her, dass Gott ganz starke Leute gegen die Wand laufen lässt. Und wir erleben das in unseren Tagen auch immer wieder erschüttert, wie Großkirchen plötzlich lotterleer sind und wie man dann immer sagt, uns fehlt das Geld. Das ist immer ein Kennzeichen. Man sagt, uns fehlen Mitarbeiter und Geld. Das stimmt schon was nimmer. Das lädt auch in Missionsblättern. Alarmstufe, da stimmt etwas nicht. Da fehlt etwas Geistliches, weil sie keine lebendige Beziehung mehr zu Jesus haben. Und dass das abstirbt, das sieht man, wenn man heute etwa auf Reisen durch die Türkei reist und dann in Ephesus, in Kusadasi, die alten Trümmersteine sieht, der großen Johannesbasilika, war ja eine ganz große, lebendige Gemeinde. Ägypten hatte Gottesdienst mit 30.000 Menschen. Nordafrika bis nach Karthago war in der ersten Christenheit großes geistliches Leben, wurde dann alles vom Islam niedergewalzt. Und der Herr hat das geschehen lassen. Dass eine tote Christenheit auch scheitert. Es ist eigentlich erschütternd, dass nicht so entarten kann wie eine christliche Gemeinde. Und wir wollen das der Reihe nach dann durchnehmen und das nochmal sehen. Und das ist einfach wichtig, dass dieses Jesus kann nicht so ist, dass wir Jesus vor unseren Karren spannen können und er unser Knecht wird. Im Evangelium ist das ganz toll, bei dem Wunder Jesus in Kana. Schön, dass das drin beschrieben ist, dass Jesus auf eine Hochzeit kam. Das war ja ein siebentägiges Fest, wo man die Tenne ausgeräumt hat und dann wurde gefeiert. Und dann kam der Vetter Hans mit dem Cello und er wurde gespielt und da war Fröhlichkeit da und alles. Und Jesus ging mit seinen Jüngern auf die Hochzeit. Aber als er sein Wein gebrach, auch interessant am Wein, in der Schrift immer ein Freudengeschenk, und die Maria hat ja gesagt, Jesus, jetzt musst du ein Wunder tun. Ganz richtig. Aber Jesus hat gesagt, nein. Warum hat er denn nein gesagt? Er kann nur tun, das ist ein ganz wichtiges Ding zu Jesus, kann, was er sieht, den Vater tun. Bei Jesus war das immer eine Gehorsamsfrage, was will der Vater im Himmel? Und er kann erst dann wirken, es kommt dort gerade bei der Hochzeit zu Kana, und dann oft im Johannesevangelium. Jesus kann nicht alles, was er will. Er kann nur im Gehorsam gegen den himmlischen Vater, was der Vater im Himmel will. Und das ist für uns auch ganz wichtig, dass nicht unsere Fantasie, was wir alles für Jesus wirken können, da sind ja große Pläne da, war ja ganz toll, diese Kirchenwachstumsbewegung, die Zeitschrift, Gemeindewachstum, war mir immer schwer. Und es war eine Zeit, wo die Schrumpfung der Gemeinden in erschütternder Weise vorwärts ging. Bei uns in Stuttgart oder in Cannstatt eigentlich erschütternd, als eine Hochburg des Evangeliums, Hartenstein, Riedmüller, Otto Riedmüller mit seinen herrlichen Liedern. Und heute ist es ganz arg notvoll, wie schwach es dort zugeht. Aber der Herr will Großes. Aber er will nicht, dass es unsere Pläne sind und er lässt uns oft genug auflaufen. Ihr habt das in eurem Leben wahrscheinlich vielfältig auch erfahren und deshalb sprechen wir drüber. Wir haben Matthäus 26 und wo wir die Verse draus lesen, Vers 31 beginnen wir mit der Ankündigung der Verleugnung des Petrus. Da sprach Jesus zu ihnen in dieser Nacht: Werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir? Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Hirte werden sich zerstreuen. dass man sich an Jesus ärgert und besonders an seinem Kreuzesweg. Das ist eben gerade der Punkt, dass wir ein Evangelium haben, wo Jesus den Kreuzesweg geht und nicht die gloriose Verherrlichung, wie es Art unserer Welt ist. In der Welt ist das immer so, dass man sich groß herausstellt, dass man schon das Wort, dass man eine Schau macht. Ja, im Grunde heute überall im Fernsehen, man macht eine Schau, man ganz groß, dann sind die Stars, wie die Helene Fischer rauskommt oder Mario Barth und wie sie sich darstellen. Das ist nicht der Weg des Evangeliums, das ist ein anderer Weg. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Und jetzt kommt Petrus, wir kennen ja die ganze Geschichte von Petrus, wie er berufen war am See Genezareth mit dem Fischfang. Und Jesus sagt ihm, er soll noch mal hinausgehen und fischen gehen und das am helllichten Tag, was von fischreichen Unsinn war, wo die Fische weggehen, weil sie den Schatten des Bootes sehen. Aber dann sagt er, auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Das war das Geheimnis der Berufung des Petrus. Und dass er dann vor Jesus niedergefallen ist und nicht gesagt hat, klasse, du bist toll, ich habe einen großen Fischfang gemacht, jetzt bauen wir eine große Fischindustrie auf. Nein, er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Gerade über der Wohltat von Jesus erkennt er die Mickrigkeit seines Lebens, sein verfehltes Leben. Und dann nimmt ihn Jesus und sagt, jetzt musst du Menschenfischer werden. Und das ist erschütternd, dass man das eben schlecht durchhalten kann in seinem eigenen Glaubensleben. Und Petrus antwortete und sprach zu ihm, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Natürlich haben wir das alle schon auch gesagt, Herr Jesus, ich will dir die Treue geben. Wir legen ja große Werte auf die Entscheidung, die wir einmal gefällt haben, die Glaubensentscheidung für Jesus. Herr Jesus, du sollst dich auf uns verlassen können. Und wir bedenken so selten, dass mein Wollen so schlecht das machen kann, vollbringen kann. Wollen habe ich wohl. Das ist ja ganz wichtig, das Römer 7. Das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle. Da gibt es einen Disput in der Christenheit, dass viele sagen, das hat der Paulus gesagt vor seiner Bekehrung. Aber wenn bekehrte Leute es richtig machen, werden sie nie fallen. Das stimmt nicht. Und ihr alle kennt auch reife Christen, an denen könnt ihr euch gläubige, tiefgläubige Leute, denen könnt ihr euch furchtbar ärgern, was die von dicken Kopf haben, ein ungeheiligtes Wesen. Und das ist unser Leben, auch wenn wir mal gepflegt werden. Der alte Adam geht eben doch noch mit. Und ich habe das neue Heil nur im Glauben und ich werde bewahrt durch die Güte Gottes. Und das ist immer wichtig, dass wir uns nicht, wie sagt der Paulus, uns nicht überheben. Wie ein Gewichtheber, der das zu groß nimmt und dann kriegt das nicht hoch. Und das ist so wichtig. So will ich doch niemals Ärgernis nehmen. War gut gemeint, aber gut gemeint ist nicht gut. So wichtig. Und deshalb ist das für uns ganz wichtig, dass wir demütig bleiben. Jesus sprach zu ihm, und dann kommt wieder dieses Amen. Das sind immer ganz besondere Betonungen in der Schreibweise von Johannes. Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und der Hahn ist ein Zeichen auf unseren Kirchen, das ist der Wetterhahn, aber genau deshalb, das ist, ich weiß gar nicht, was entstanden ist, natürlich geht das zurück auf diese Geschichte, dass wir, wenn wir in eine Kirche treten, uns daran erinnern sollen, dass wir wankelmütige Leute sind. Und im Glauben ruht unsere Stabilität nur darin, dass Jesus uns bewahrt. Und da gibt's keine Enttäuschung. Das kann nie wanken. Wir hatten es gleich am Anfang. Die Gewissheit gibt es nur bei Jesus, aber nie bei uns Menschen. Und wir wollen uns immer bergen in dem Wort von Jesus und in seiner Hirtentreue, dass er uns bewahrt. Und dann sagt Petrus noch ergänzend zu Jesus, und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Und dann machen wir weiter bei Vers 69. Jesus war gefangen genommen, wurde im Hof des Hohepriesters innen verhört. War interessant, dass Petrus den Mut wirklich hatte. Er hat ja schon das Schwert gezückt im Garten Gethsemane. Das war schon ein Husarenritt, was er da gewagt hat für Jesus. Aber Jesus sagt, falsche Mittel. Nie ist Gewalt ein Werkzeug des Reiches Gottes. Nie, gar nie. Auch nicht Druck, Gewalt, was wir haben. Auch in der Mission gab es nie in der evangelikalen Mission gab es nie Zwang, skabet der Kirchen im Mittelalter, furchtbaren Kirchenzwang. Und das ist auch das Erschütternde, dass Institutionen immer Zwang ausüben. Wir müssen aufpassen, unsere Institutionen sind immer nicht ein Teil des Reiches Gottes, haben immer diese Not menschlicher Organisation, dass sie oft auch Zwang ausüben, das erleben wir ja bei den Kirchen dann massenweise, sondern das Reich Gottes ist immer eine Sache von Personen. Von Personen, die Jesus nachfolgen. Und da gibt es immer eine Reibungsfläche. Und Petrus saß draußen im Hof, da trat eine Magd zu Petrus und sprach, und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Petrus leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Petrus leugnete abermals und schwor dazu, ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Das war der galiläische Dialekt, so wie wir Schwaben unseren Slang haben, den man nie verliert. Und deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Das war echt beim Petrus. Er wollte Jesus absolute Treue zeigen. Aber er hat nie gedacht, wie das Herz wankelmütig ist. Und das ist eine Sache, die wir immer im Auge behalten müssen, auch in der Nachfolge Jesu. Und wir hatten es ja schon beim anderen Thema mit der Demut, wie schwierig das ist, in der Demut zu bleiben, auch in der Nachfolge Jesu. Ich habe das ja erzählt, wie wir nach Schramberg-Schulden kamen, das war schwierig, die hatten damals eine große Lotterie gemacht für den Bau des Gemeindehauses, haben sogar einen Volkswagen in der Lotterie als Siegespreis gehabt. Häberle und Pleitra haben sie eingeladen, es war eine tolle Sache. Aber am Ende waren in der Kasse war weniger drin als vorher, weil die Unkosten viel zu hoch waren. Und es hat einen schrecklichen Streit gegeben im Kirchengemeinderat. Das war die Situation, wie wir dort oben ankamen. Es war ganz herrlich. Wir haben damals angefangen und haben gesagt, wir geben alle Opfer für die Mission und nichts für die eigene Gemeinde. Und das Experiment ging auf, dass wir am Ende so viel übrig hatten beim Bau vom Kindergarten, dass wir das Pfarrhaus noch bauen konnten, ohne dass wir Spenden bei der Gemeinde eintreiben mussten. Warum lief das so? Weil die Leute immer kamen und sagten, das bitte nicht nach Afrika schicken, nicht für die Neger, so behalten wir hier in der Gemeinde. Die nichtkirchlichen Leute, und wir waren dann so überschüttet mit Gaben. Es war herrlich, wie wir das gemacht haben, aber für mich war es ein bisschen schwierig. Ich war ja auch ein stolzer junger Mann. Meine Frau war damals 20, die musste noch vor die Hochzeit volljährig erklärt werden, wie das üblich war damals. Und Theo Sorg sagte noch, du wirst mal Nachfolger in Stuttgart als Jugendpfarrer. Und als junger Mann sagte, das ist ein Job, den kann ich machen, der Jugendpfarrer in Stuttgart. Und dann ging es in den Schwarzwald hinauf, nach Schramberg-Schulden, in diese sehr schwierige Gemeindelage. Aber ich war sehr stolz, darf ich ruhig bekennen. Wir haben ja oft Jugendarbeit gemacht in verschiedenen Städten, schon als Vikare, war schöner Zulauf und Wachstum und Evangelisation. Und ich habe ein Programm entwickelt und eines Abends komme ich in die Jugendräume, schließe sie auf und es kommt niemand. Wir haben sie auch schon die Erfahrung gemacht. Und da gab es noch keine Fußball-Europapokal-Übertragung im Fernsehen. Die wollten einfach nicht. Und ich bin heimgegangen, habe in der Bibel geblättert und bin auf die Stelle gestoßen, weil ich sah ja, dass Gott unser Feind wird und gegen uns kämpft, weil er Gemeinde baut. Das habe ich nie mehr hören können, weil man sagt, wir bauen Gemeinde. Wir bauen es ja nicht. Er baut Gemeinde. Und wir können nur Jesus gehorsam sein und die Steine schleppen und den Zement anrühren und er muss dann bauen. Und wir hatten später Bezirksbibelstunden bis zu 200 jungen Leute, die gekommen sind mit es war eine große Aufbruchsstimmung damals mit dem Liederbuch Jesu Name nie verklingen, Ende der 60er Jahre. War ganz merkwürdig, auf dem Höhepunkt Der Studentenrevolution, der marxistischen Studentenrevolution, war die größte Erweckungsbewegung aus Adelshofen entstanden. Und da sind ganz viele, ja, Paul-Gerhard Konzelmann hat es ja auch erlebt, wie da oben in Albstadt die Evangelisation war. Man sehnt sich wieder zurück nach diesen Tagen. Und wie junge Leute massenweise zum Glauben kamen. Und wir haben gar nicht viel machen können. Wir waren nur treu im Wort und im Gebet, und es war eine wunderbare Zeit. Wir haben dann Konfirmandenfreizeiten gehabt. Meine Frau war schwanger auf dem dritten Kind und ich konnte ja keine Mädchenfreizeit durchführen. Es gab keine Mädchenarbeit. Und wie gut das gemacht hat, obwohl es schon ein Mangel war an Mitarbeitern, es war herrlich. Und heute noch in den Orten da oben in Föhringen und oben am Neckartal, Schwarzwald bis Röthenberg, was da junge Menschen zum Glauben gekommen sind, die heute im Dienst Jesus stehen. Und das war für mich ein ganz wichtiges Erkennen. Man kann es nicht durchhalten, dass der Herr allein das machen will. Auch in unserem Gebet, Herr, du musst das jetzt machen. Und wir sind da, wir stehen parat und wollen das tun. Im ersten Jahr in Stuttgart in der Hofhauskirche waren die Widerstände so groß von dem Jugendwerk, dass wir eigentlich wieder gehen wollen nach einem Jahr. Obwohl der Kirchengemeinderat, ich habe vorher gesagt, ich bin bekannt für meine Position, für meine Bibelposition, die auch für viele ärgerlich ist. Ich komme nur, wenn ihr einstimmig Ja sagt. Ich war Ministraldirigent vom Kultusministerium dabei und der große Chefarzt Dr. Pfleitro von der Frauenklinik. Wir haben gesagt, natürlich, Frau Dr. Brugmann, der vom Mann war Oberschulamtspräsident, alle, nein, es war herrlich, aber die Widerstände waren so massiv. Und das werdet ihr erleben, überall, wo ihr eine Arbeit anfangt, dass es ganz wahnsinnig schwierig wird. Und es liegt nicht an unserem Können, an unserem Wollen, sondern der Herr allein kann diese Widerstände durchbrechen. War ja auch für uns jetzt wieder merkwürdig, wie gerade vor diesen zwei Diensten auf der Langensteinbauhöhe oder hier der Freizeit, wir gar nicht wichtig, klar war, ob wir überhaupt kommen können. Wir wollten den Johannes natürlich nicht ängstigen, aber wir sagten auch im Gebet, ist das vom Teufel oder ist das vom Herrn? Dass er sagt, ich muss das allein machen. Und man kann ja nicht absagen, man hat auch keine Vertretung. Es war unser Gebet einfach, Herr, du musst die Türen öffnen, das tut ja gut. Man hat ja auch das nötige Alter, dass man sagt, es ist nicht mehr normal, dass man auftritt und möchte auch nicht allen Leuten zumuten. Aber das ist ganz wichtig, wo man das Reich des Herrn baut. Und darum bloß die Erinnerung, alle Missionsarbeit in dieser Welt der letzten 300 Jahre ist immer mit einem unmöglichen Wagnis begonnen worden. Und das ist so toll. Die ersten Missionare in Indonesien, auf Java, die wurden von den Menschenfressern aufgegessen. Das waren amerikanische Missionare. Und im gleichen Jahr ist in Nordstrandisch Moor Ludwig Nommensen geboren, der Sohn des Schleusenwärters. Im gleichen Jahr, wo die Türen plötzlich zugeschlossen waren. Und als Kind erlebt er den Unfall, dass ein Ochsenwagen über seine Beine fährt. Und er sagt, er kann nie mehr laufen. Und das Kind sagt, Herr, ich möchte auch dir dienen. Und dann kann er wieder laufen. Aber keine Mission sendet ihn aus. Und dann geht er auf eigene Faust im Schiffsdeck hin. Und dann kommt die ganze Macht der Heidenwelt. Der Häuptling erklärt ihm, du bist hier nicht willkommen, geh. Er sagt, aber Gott sendet mich. Er lacht. Und dann geht er auf das größte Götzenfest, wo 10.000 in der Trance mit ihren Speeren da sind und sagt, heute muss der weise Mann sterben. Und der Ludwig Nommensen läuft zu und sagt, das ist Satan, das ist nicht Gott. Und die lassen ihre Speere fallen. Und das ist so unglaublich, wenn man die Geschichten liest, dass so in Indonesien das angefangen hat. Ich habe es euch erzählt, in Bad Arolsen, wo dieser Uhrmacher Emde war, der hat als junger Kerl die Bibel gelesen und als er hörte, es gibt Tropen, da gibt es keinen Winter und keinen Schnee, das kann nicht sein. In meiner Bibel steht, es soll nicht aufhören, Schummer und Wintersaaten ernte. Und da wollte er nachschauen, aber er hat kein Geld gehabt. Dann ist er als Schiffsjunge angehört, ist Matrose geworden. Erst wie er ausgeheuert wurde, am Ende ist er in Surabaya gewesen. Aber sein Herz hat gebrannt, Muslimen von Jesus zu erzählen. Dieser Uhrmacher Emde, der Und da habe ich ja diese, was ich euch gestern erzählt habe, diese Indonesier getroffen in Bad Arolsen und haben diese Mühle besichtigen wollen. Und die waren so bewegt, ich musste, wie Gott das gefügt hat. Das hat Gott gemacht, dass dort ein Uhrmacher gab. Die Kirchen waren immer gegen Mission. Man will die Moslems nicht reizen. Das waren die Kolonialmissionen der Holländer. Und die Kolonialherren haben das überhaupt nicht sehen wollen, weil sie sagen, es gibt Unruhen. Aber es gab keine Unruhen in Indonesien. Sondern bis heute ist das so gewaltig, dass auch in Indonesien eine Muslimstaat, der Anteil der Christen bei 13% liegt, obwohl die Regierung nur sagt, das sind 3%. Das ist ein ungeheures Wachsen, weil der Hunger nach dem Evangelium so groß ist. Und das ist toll, dass alle Reichsgotteswerke mit großen Widerständen zu kämpfen haben. Da müssen wir immer fragen, Herr, ist ein berechtigter Widerstand, bin ich ein Hindernis in dieser Arbeit? Ich habe euch erzählt von der Jugendkonferenz für Weltmission, wie wir es da erlebt haben. Und wir hatten später das Problem, dass damals ein Gemeinschaftsverband sagte, wir können nicht kommen. Und dann haben wir gesagt, dann lassen wir es ausfallen, die Jugendkonferenz. Und dann war es damals Charlie Moore vom Bodenseehof, ein Amerikaner, der sagte, man lässt im Reich Gottes nichts ausfallen. Und dann haben wir es in unserem Gemeinde, kleinen Kirchlein, Ludwig-Hofer-Kirchlein gemacht, und oben im Saal, und da war Patrick Johnson da, der das Gebet für die Welt geschrieben hat. War eine tolle Sache. Aber es waren wenig Leute, aber bis heute, wir haben gestaunt, was aus dieser Versammlung für einen Segen ausging. Und gerade Paul-Gerhard Konzelmann hat erzählt, er hat die Silvesterstunde in Hülben gehört, wo mein Neffe Ulrich sagte, wenn ihr in der Stunde bloß noch drei seid, hört nicht auf, sondern macht weiter. Weil die kleine Zahl hat auch die Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und das ist wichtig, dass wir nicht mit der Größe argumentieren oder gar meinen, nach menschlicher Weise müssen wir arbeiten. Es war natürlich ein guter Gedanke, als man gerade in der Gemeindewachstumsbewegung gesagt hat, wir müssen von der Welt lernen, aber wir müssen aufpassen, die Welt kann nur vom Erfolg leben. Das Leben sehen wir in jeder Industrie. Das Reich Gottes baut ganz anders. Und der Jesus hat das oft gemacht, gerade, dass er nur im Martyrium die Gemeinden wachsen ließ. So ist es auch heute. Unsere Gemeinden schrumpfen ja, die haben Schwindsucht. Und überall, auch ganz stark in Nordkorea, ein ganz großes Wachsen unter Zentralasien. Das ist unglaublich. Und erst recht im Islam, natürlich im Iran heute, ein ungeheures Wachsen, weil der Herr das ganz anders macht, als wir uns das vorstellen. Je größer der Widerstand der Menschen ist, umso größer ist der Machterweis unseres Herrn. Und das dürft ihr auf eure privaten Mitarbeiten im Volke Gottes sehen, der Widerstand muss sein, die Probleme müssen wir geistlich durchstehen und auch in der Art von Jesus bleiben. Aber das ist wunderbar, dass er das tut. Für den Petrus war das ein ganz schwerer Zusammenbruch. Er hat das ja ernst gemeint. Und wir wissen, wie in solchen Situationen man immer weint, ich komme nicht um die Notlüge herum. Nun, man lügt ja immer nur in der Not. Es gibt nur Notlügen. Und das ist ganz wichtig, dass wir als Jesus-Jünger auch nicht davor zurückschrecken, in dieser Schwachheit und Ohnmacht, auch besonders in der Anklage, festzubleiben. Tja, jetzt hat Wolfgang Bühne ein Büchlein rausgebracht, von Wilhelm Busch mit der Gestapo. Da ist ja das Wichtige drin, ich glaube in den Büchlein auch. Im Dritten Reich hat ja Hitler verlangt, dass alles integriert werden muss in die Einheitsbewegung. Und das verstehen viele heute nicht mehr. Die Jugendarbeit, CVM und so weiter, EC, musste alles in die Hitlerjugend überführt werden. Und dann haben manche gesagt, das ist doch nicht schlimm, kann man doch machen. Haben nicht bekannt, nicht verstanden, dass sie ja da unter eine nicht vom Geist Gottes erfüllte Leiterschaft kamen. Und dieses Weigelhaus in Essen hat sie also nicht, die Jugendarbeit in Essen nicht, in der Hitlerjugend integriert. Und das Schlimme war, Hitler hat erlaubt, Bibel lesen, natürlich, Jugendarbeit erlaubt, aber kein Sport und keine Freizeiten, keine Zeltarbeiten, kein Fußball. Kannst du eine Jugendarbeit machen ohne Fußball? Das geht nicht. Komisch. Bibel war erlaubt sein, also war es natürlich alles erlaubt. Und dann kam die Gestapo, hat eine Hausdurchsuchung gemacht und hat natürlich die Fußbälle gefunden. Und hat dann die 50 Jugendleiter verhört, habt ihr Fußball gespielt? Und der Gestapo-Mann sagt am Ende, ich bin völlig fertig. Kein einziger der Jugendleiter hat versucht zu lügen. Alle haben gesagt, natürlich haben wir Fußball gespielt. Was ein Verbrechen war im Dritten Reich. Man muss ideologisch, dass man nicht mehr komisch läuft. Als Letzter hat ein Jugendfahrer damals wieder einen Bus verhört und es hat ihn umgehauen, dass junge Leute die Wahrheit sagen. Und das gerade in einem System, wo man meint, hätten wir da nicht lügen müssen. Nein, für uns Christen ist das mächtigste Zeugnis, dass wir auch in Druck und in Verfolgung dabei der Wahrheit bleiben und nicht das anders machen. Und deshalb ist das mit dem Petrus, wir lieben ja ihn, weil er mit Feuer und Leidenschaft Jesus dienen wollte. Und das war echt, er wollte Jesus machen. Und wir meinen manchmal, wir müssen die armselige Sache von Jesus retten und vergessen darüber, auch wenn es ganz kümmerlich aussieht. Du darfst dich dazustellen, es ist das Größte, wenn Menschen, und wenn es noch so ein schwacher Kreis ist, und wenn die Gemeinschaftsstunde, wo du am Ort bist, sagt, das ist ein jämmerlicher Haufe, und sagt, mir meint er, jetzt komme ich ja dazu und dann kriegt das einen guten Beitrag. Wenn ich da mitmache, dann strahlt das endlich. Nein, dass der Herr Jesus sich dazu bekennt zum schwachen Haufen. Und darum ist das so falsch, wenn wir, das ist ein Verrat am Glauben, den wir tun. Wenn man meint, man müsse das mit menschlichem Strahlen tun. Die Gemeinde Jesu ist in dieser Welt immer verachtet. Das geht gar nicht anders. Das ist immer der Haufen. Früher hat man gesagt, die Mucker. Oder die Betschwestern, weiß noch, wie die Eidlinger Schwestern den Michelsberg gekauft haben, da ist die Landesregierung auf die Eidlinger Schwestern zugegangen, weil die Sing-Out-Bewegung in Co. wollte damals den Michelsberg verkaufen, der Staat wollte das Gelände haben für ein Jugendgefängnis. Und die Schwester Bertha hat gesagt, jederzeit. Und dann kam sogar der Justizminister und sagte, haben Sie mir die Adresse? Da waren gerade die Verkäufer der Sing-Out-Bewegung irgendwo in Afrika. Ich sagte, ja, gebe ich Ihnen gerne die Telefonnummer, alles. Aber die Sing-Out-Bewegung sagt, wir wollen es für ein freies, wir wollen es nicht als Gefängnis verkaufen. Aber das sind so böse Kommentare damals im Sonntagsblatt. Das Sonntagsblatt war immer das pietistische Gemeindeblatt, das dann eingestellt wurde. Die frommen Betschwestern, hässlichste Kommentar, völlig wahrheitswidrig. Das muss man in dieser Welt aushalten. Das wirst du überall erleben, wahrheitswidrig. Regt euch nicht auf, es ist Sache des Herrn Jesus, das zu kontrollieren. Ich habe damals der Schwester Bertha, ich bin extra nach Eidling gefahren, da müssen Sie doch im Gemeindeblatt einen Leserbrief schreiben. Und dann schreibt doch einen Leserbrief. Auch da, wo das völlig falsch ist, was wir beschuldigt werden. Wir verteidigen uns nicht in dieser Welt. Wir wissen, das ist Sache Jesu, was wir tun. Und das ist wunderbar, wenn man so das identifizieren kann. Und nur, dass wir nicht meinen, mit unseren Mitteln das Reich Gottes zu retten. Und das ist in unseren Tagen die große Not der Christenheit, dass man meint, man muss sich an die Welt anpassen, um besser anzukommen. Und das ist ein Unsinn, wenn Jesus verleugnet wird, wenn sein Name nicht mehr verkündet wird, wenn man meint, man müsste die Bibel verändern. War ganz toll, das ist eine Idee, ist noch nicht gedruckt, ich habe es nur im Internet gesehen, dass Ulrich Parzani gesagt hat, auf die Frage hin, ist ja jetzt schlimm, jetzt geht ja gerade im Bundestag die Sache mit der Freigabe der Abtreibung und beim Strafrecht, wo ja das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, es ist Tötung menschlichen Lebens, aber das darf man nicht aussprechen, doch, es ist Tötung menschlichen Lebens, und zwar am Schwächsten im Mutterleib, am Kind, das vom, die Embryo-Forscher in Göttingen, die besten, sagen, vom ersten 24 Stunden ist das unverwechselbar, das ist nicht ein Fötus, das ist ein unverwechselbarer Mensch. Und da die EKD gesagt hat, na, wir finden das gut, was jetzt vorgeschlagen wird, dass man es aus dem Strafrecht rausnimmt, es wird ja gar nicht mehr bestraft, und das ist ein Witz. Die Katholiken haben eine klare Position, und dann hat Parzani nur gesagt, es ist interessant, in der Stellungnahme der EKD kommt das Wort Gott nicht einmal vor. Das ist eine Stellungnahme, wo man sagt, wir denken heute anders. Warum denken wir anders? Wo man meint, man könnte die Welt entgegenkommen und darum werden die Kirchen so leer, weil sie nicht mehr in der Vollmacht Gottes dastehen. Und das ist so eine große Not, dass wir meinen, wir müssen uns anpassen und wir könnten mit Tricks das machen. Das war natürlich bei uns spontan so, dass wir auch da zurückweichen. Das Bekenntnis zu Jesus, schon das Aussprechen des Jesus-Namens macht bei jedem Christen ganz arg viel Schwierigkeiten. Da kriegen sie Lippen kaum hoch. Über Gott kann man reden Und Gott ist ein Religionsbegriff, der überall in allen Religionen gibt. Nein, über Jesus zu reden, sich zu Jesus zu bekennen, doch, ich gehöre auch dazu. Und das hat der Petrus sich sicher anders vorgestellt. Er dachte, da gibt es einen großen, gerade wenn es eine große Hinrichtung des Märtyrers gibt, dann bin ich da. Und da müssen wir wissen, dass das eindeutig bleiben muss. Und für uns ganz wunderbar, wo wir Jesus bekennen vor den Menschen, so will auch ich euch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Als Jesus sagt, dieses Bekenntnis zu ihm ist ganz entscheidend wichtig. Und dann ist ja interessant, wie geht denn das weiter? Jesus wurde verurteilt, Jesus wurde gekreuzigt, wo war denn Petrus? Und erst dort haben sie Tiberias, das ist wieder das Galiläische See, begegnet Jesus nach der Auferstehung den Jüngern. Die waren unterwegs, haben gefischt, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Da waren sie durchnässt, müde. Und da steht eine Gestalt am Ufer und einer sagt, das ist der Herr. Und dann krault Petrus ans Ufer. Es war alles nicht bereinigt. Und was sagt Jesus zu Petrus? Jesus bereitet ein Mahl, die Fische, schon Abglanz des Abendmahls. Und dann hätte ich gesagt, Bürschchen, noch einmal so eine Situation. Das musst du wissen. Wie machen wir es in der Gemeinde? Dem müssen wir es mal zeigen. Wenn einer versagt hat, dann kommt die Kirchenzucht. Jesus fragt dreimal nur, hast du mich lieb? Und das ist ganz entscheidend wichtig. Die Liebe zu Jesus überwindet alles und deckt der Sünde Menge, hast du mich lieb? Die Liebe zu Jesus ist auch die Kraft in unserem Leben, dass wir es nicht mehr können mit diesem Stolz angeben, als ob wir das wären. Die Eitelkeiten, die menschlichen Eitelkeiten in den Kirchenorganisationen und in all den Kirchenplänen, guckt euch mal den Petersdom an, das ist schrecklich. Da hat ja in Afrika ein Herrscher den Petersdom nachgebaut. Das ist der größte gekühlte Raum Afrikas. Er hat es nur 3 Meter tief kleiner gemacht. Aber tupfen gleich den Nachmittag, kreisen außen die Kühe um den Petersdom rum. Man kann allen Wahnsinn der Kirchen nachmachen. Uns geht es noch nicht um die Pracht und Herrlichkeit der Christenheit und der Christen, sondern uns geht es darum, dass wir Boten Jesus sind in dieser Welt. Und das war der Petrus dann, ein Zeuge Jesu, ganz wunderbar, getrieben von der Jesusliebe. Die Jesusliebe muss dein Leben prägen. Die Jesusliebe, ganz wunderbar, steht schon von der Deborah drin, die dich, Herr, lieb haben müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Das ist für uns ganz wunderbar, dass wir sagen, nichts soll mir werden lieber auf Erden, als du, der liebste Jesus, mein. Ich will dir gehören, ich will für dich da sein. Und was sie mit mir machen, ist gar nicht wichtig und gar nicht schlimm. Und das sehen wir gerade in den Märtyrergemeinden. Auch heute in der Welt, nirgendwo wachsen die Gemeinden so stark wie dort, weil sie im Martyrium das lernen. Der einzige Schutz, den wir haben, ist Jesus. Und das ist auch das Große. Auch dort in Nordnigeria, wo seit 1985 bis zu 15.000 unschuldige Menschen sterben. Und sie harren aus, auch wenn die Kirche 5-mal abgebrannt ist. Und sie beten für ihre Verfolger, wie Jesus verlangt hat. Und das ist ein ungeheures Zeugnis für die Muslime dort. Und kommen ganz viele Muslime zum Glauben. Und das geschieht ja auch im Iran heute, Khomeinis und alle, dass sie einen ganz schweren Stand haben. Wir wollen beten, nicht, dass du sie rausholst aus dem Feuer, sondern dass sie standhalten können und bei der Wahrheit bleiben. Sagen, ja, Jesus ist uns das Wichtigste. Und das ist gerade in China auch, im Sozialismus das Wichtigste. Denn die merken ja längst in China, dass der Sozialismus nicht eine Lösung der Weltprobleme ist. Und die sehen auch, wie verlogen der Sozialismus ist und wie das die Reichen begünstigt und alles. Und so war es ja in Russland genauso, wie auf einmal der Staat selber diese Enthüllung macht über den Stalinismus. Wir Christen dürfen bei Jesus bleiben und wissen, er ist der Weltenherr und er hat alle Macht im Himmel auf Erden. Aber er kann uns auch demütigen und er kann uns auch erniedrigen. Das ist ganz toll, dass wir das erleben. Und wir brauchen das. Und da brauchen wir auch die Bruderschaft, dass wir einander helfen in der Seelsorge. Das ist wichtig, wo wir einfach sagen, da ist einer nicht mehr auf der biblischen Spur. Dem müssen wir helfen. Ich sehe immer wieder mit Schrecken, dass es auch heute einen Druck gibt bei vielen jungen Leuten. Ich habe das in Südbaden erlebt, eine Gruppe der Pfarrersgebetsbrüder. Dann all die jungen Pastoren gesagt, wir müssen die Kirche erweitern. Ich sage, wie viel Zeit hat denn? Ja, wir haben halb voll. Die sagen, dann warte doch mal. Und ich habe später gefragt, was ist denn draus geworden? Das waren Freikirchen. Furchtbar, wie alles zerbrochen ist. Wie Ehen auseinandergingen und alles. Du kannst das gar nicht von dir aus machen. Ich will da niemand angehen. Wir brauchen das. Wir brauchen natürlich Erweiterung. Möge der Herr Jesus bei euch bleiben. Und das ist so wichtig, dass wir immer ein wenig zurückhaltend sind. Ich war selbst bei der Langensteinbacher Höhe gegen den Neubau und heute ist Pratzel voll. Das ist, man kann ja auch da falsch liegen. Aber man muss aufpassen, dass man nicht plant. Und wo das wirklich geistlich getan ist, da merkt man schon gleich, dass der Herr auch den Segen gibt, dass es dann stimmt mit der Finanzierung und allem. Wir können das mal kurz aufschlagen, was in Jesaja 13 und 14 steht. Guck das mal an. Wir hatten das ja schon bei Tyrus, da kommt dann auch viel in den Propheten drin. Babel. Babel war ein Weltwunder. Der Turm von Babel, was die Babylonier gemacht haben, kommt ja auch in der Bibel. 1. Mose 11, wie sie den Turm bauen wollten. Eine Stadt wollten sie bauen, in deren Turm bis zum Himmel reicht. Und die Stadt hat ja schon etwas Dämonisches an sich. Das merkt man in jeder Großstadt, wie man vereinsamt und wie da Strukturen sind, Glänzstrukturen in der Stadt laufen. Das ist was Ungeheures, was Menschen machen mit den Weltstädten. Und da sagt Gott über dieses Babel, diese stolze Babel, da heißt es im Vers 17, 19, so soll Babel, das Schönste und ein Königreich, die herrliche Pracht der Chaldäer, zerstört werden von Gott wie Sodom und Gomorra, dass man hinfort nicht mehr da wohne, noch jemand da bleibe, für und für, dass auch Araber dort keine Zelte aufschlagen, noch Hirten ihre Herden lagern lassen, sondern Wüstentiere werden sich da lagern und ihre Häuser werden voll Eulen sein, Strauße werden da wohnen und Feldgeister hüpfen. Ihre Zeit, dann im Vers 22, Hunde werden in ihren Palästen heulen und Schakale in den Schlössern der Lust. Ihre Zeit wird bald kommen und ihre Tage lassen nicht aus. Ja, guckt mal heute Babel an, im Irak, ist Wüste. Nicht, da hausen wilde Tiere und nichts mehr da. Babel hat man ausgegraben ein Stück weit, wie das Gott macht. Und da heißt es, Vers Kapitel 14, deine Pracht ist herunter zu den Toten gefahren, samt dem Klang deiner Harfen, Gewürm wird dein Bett sein und Würmer deine Decke. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen, meinen Thron über die Sterne Gottes hören. Eine Not, die wir sehen in der Welt, das ist in anderen Kapitel ebenso, wo das beschrieben ist, gerade über Tyrus oder über Korazin und Bethsaida haben wir es im Neuen Testament. Gott kann das zerschlagen. Und gerade diese, eigentlich im Altertum, die Macht der Babylonier, Weltmacht, Kultur. Und alles ist heute im Irak wüst und nicht erst seit dem letzten Krieg, das ist schon seit Jahrhunderten so, dass alles zerfallen ist. Aber das hat seinen Vergleich in der christlichen Gemeinde, wenn man meint, wir machen das, wir bauen das und wir schaffen das. Der Herr Jesus will das immer mit der kleinen Zahl, wo zwei oder drei beisammen sind in meinem Namen. Nun darf es auch Großes geben. Wir haben die Evangelisation mit Billy Graham erlebt und das war schon gewaltig, wo dann das Neckarstadion fast ganz gefüllt war. Das gibt es doch nicht in Stuttgart und die Leute sind auf einmal gekommen und auch die Nichtgläubigen sind gekommen. Das ist dann ein Geschenk vom Herrn. Ich kann es nicht pauschal sagen, dass alles Große ist. Sonst die Frage, ob wir wissen, dass der Herr der ist, der Gemeinde baut. Und es ist ja wunderbar, dass Jesus diesen Petrus korrigiert hat und als er ihm das gesagt hat, hast du mich lieb, hat er ihm das Weiden der Schafe, also ihn zum Hirten eingesetzt, das Pastorenamt. Aber das Pastorenamt und das Leitungsamt hat diese große Gefahr in sich, dass wir nach menschlicher Weise herrschen. Im Galaterbrief in Kapitel 6 steht ein interessantes Verslein. Wenn einer im Glauben, wie heißt es, Galater 6, Vers 2, man hat es nicht immer leider ganz im Kopf, Galater 6, wenn also einer im Glauben schwach wird und böse Dinge tut, ist ja immer für eine Gemeinde auch Fragen, was sollen wir tun, da heißt, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, jetzt kommt wieder die Frage, wie beim Petrus, dann haut ihn zusammen, lasst ihn die ganze Wucht eurer Entscheidung spüren und war lange eine Frage in der alten Kirche, wie man die Kirchenzucht machen soll, der bei den Römern, bei den Cäsarenanbetungen. Da gab es ganz findige Leute, die haben den Kaiserstandbild nicht angebetet, aber haben den Mann, der das Protokoll führte, bestochen, damit er eintritt. Doch, der war dort. Und die hat man natürlich genauso aus der Kirche ausgeschlossen. Die durften nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Aber da steht, wenn einer von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Ganz wunderbar. Die Jesusgemeinde weiß um das, dass man selber sehr scheitern kann und dass man sich immer selber drunter stellt. Und darum gibt es auch nicht den Ausschluss, sondern sagen, jetzt erst recht, jetzt laden wir ihn ein, dass er wieder kommt. Auch mit dem Fehler, den er gemacht hat. Und darum gibt es auch für mich keine Möglichkeit, ein Bestrafungssystem oder ein Kirchengericht anzurichten, sondern dass wir die Barmherzigkeit von Jesus haben, ihr, der geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Du weißt, du bist selber einer, der scheitern kann. Und das ist so wunderbar in der Gemeinde, dass wir das sagen können. Wir sind alle täglich von solch einer Versuchung bedroht. Und darum herrlich, dass auf jedem Kirchturm dann der Hahn drauf ist, wenn nicht ein Kreuz auf dem Kirchturm ist. Bei uns ist es so, dass man die evangelischen Kirchen am Hahn erkennt. Es hat aber eigentlich in der Geschichte keine besondere Bedeutung. Das hat sich nur durch das Kirchenregiment, wahrscheinlich durch das staatliche Kirchenregiment so entwickelt. Es ist auch in vielen katholischen Gebieten ein Zeichen, der Hahn auf dem Turm, der uns daran erinnert, dass man fallen kann. Aber Jesus richtet Gefallene auf. Und da ist noch das Wort von Jesaja 57 wichtig. So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Wir alle sind fallsüchtig. Das hat einer damals zu Bodelschwing gesagt. Wie Bodelschwing sagt, ich kann nicht alle aufnehmen. Das waren damals die Tippelbrüder, die Obdachlosen, die Bettler. Da hat er gesagt, aber Herr Bodelschwing, wir sind doch alle Fallsüchtige. Ich bin nur für die Fallsüchtigen, für die Epileptiker. Das, wir sind doch alle Fallsüchtige. Ganz toll. Wir sind alle Fallsüchtige. Da müssen wir immer in der Gemeinde dran denken. Und darum, wir müssen dafür sorgen, dass keiner Jesus verleugnet in seinem Leben. Was wir sind, verdanken wir dem Wunder der Barmherzigkeit von Jesus, der sich auch in unserem Leben, wir sind alle, kommen aus diesem Scheitern und aus dieser Lüge und dürfen das sagen und haben ein ganz weites Herz. War schön, auch gerade im Schwarzen Kreuz, wo man immer sagen konnte, wir sind nicht besser als ihr, wir haben zwar einen anderen Lebenslauf gehabt und andere Eltern, dass manches in unserem Leben nicht so gelaufen ist wie bei euch, aber es ist ein Wunder der Gnade Gottes. Nie, dass wir uns überheben. Und das Herrliche, dass Jesus Gemeinde baut, es könnte der Eindruck entstehen, als ob alles immer mickrig bleiben muss, im Gegenteil. Was hat der Herr Großes getan und hat auch in den Missionswerken, in den Reichsgotteswerken gewirkt? Als Bodelschwing Bethel übernahm, waren das 16 Kranke, das Heim, das er übernommen hat. Das war ja, nachdem seine 4 Kinder gestorben waren. Er war ja Freund des späteren Kaisers Friedrich, Spielkamerad von Kaiser Friedrich im preußischen Schloss in Berlin. Aus höchsten Kreisen, sein Vater war Innenminister, glaube ich, in Preußen. Aber die Frau war sehr depressiv. Deshalb, er hat ja die Straßenkehrer in Berlin, 10.000 deutsche Straßenkehrer betreuen wollen, weil niemand für die sorgte. Auf dem Montmartre hat er gewohnt und hat ein Schild hingegen in seine Türe herein, ohne anzuklopfen. Wurde mehrfach bestohlen, weil er nie abgeschlossen hat. Und dann sind sie nach Delbrück gegangen und da sind alle 4 Kinder innerhalb 4 Wochen gestorben. Und er hat gesagt, Herr, wie kann man so hart sein wie du? Und dann kam die Anfrage nach Bethel und dann hat er das Werk ausgebaut auf 6.000 Plätze. Aber er hat auch die Gabe besessen, eine große Spende eines Millionärs aus Amerika abzulehnen, weil er sagte, das ist Blutgeld, das will ich nicht haben. Und das ist wichtig, dass wir wissen, der Herr baut auch Großes und er möge auch euer Leben segnen. Aber ich will Mut machen, mit Jesus auch den kleinsten Kreis anzufangen. Und das war dann wunderbar, wie wir das immer erlebt haben, auch in Stuttgart, wie diese 6 jungen Leute, wo man um den Tisch saß, wo eine große Jugendarbeit entstanden ist. Und später, als der große Streit um die Parallelstrukturen war, kam ein Herr Vögeli von Kirchenfernsehen in Berlin für eine Woche und wollte unsere Gemeinde filmen. Und ich habe ja sonst, Sie haben es ja gemerkt, ich will keine Journalisten haben, weil ich weiß, die können es gar nicht verstehen. Der war so gebannt, wie die jungen Leute waren. Ich sehe immer noch den Kameramann, der zu ihm geguckt hat, aber abschalten kann beim Jugendbibelkreis, weiterlaufen lassen. Und die Gespräche, wir haben ihn am Esstisch eingeladen. Das war wunderbar, wie ein Mensch auch erlebt hat, was Jesus baut. Obwohl wir die ganzen 30 Jahre, wo wir in Stuttgart waren, von den 18 Jugendreferenten nie mehr eine Stelle haben wollten. Weil wir wussten, wir nehmen nur, wenn er aus einer gläubigen Bibelschule kommt. Und dann haben wir gesagt, nee, wollen wir nicht. Und da war immer diese Spannung da. Aber es war herrlich, wie der Herr das gesegnet hat. Und da möchte ich jeden Mut machen, mitzumachen, ob man eine freie Kirche macht, aber mit gläubigen Leuten sich dazu zu bekennen. Aber alte Leute, es ist ein ganz großer Segen, dann alte Leute für euch beten und mit euch beten. Und das Reich Gottes ist was ganz wunderbar, weil Jesus das Reich Gottes anbrechen lässt in unserer Welt. Und auch in unseren Tagen sind noch viel große Dinge möglich. Was wir nicht können, wir werden uns nicht anpassen an Strukturen, die nicht vom Geist von Jesus geprägt sind. Da können wir uns nicht prägen. Das ist ja auch, wo man in der Kirche macht. Ich sage mal, wenn er was anfängt, sage ich immer, nie, wenn möglich, in der Kirche kann man arbeiten, mit der Kirche ja, aber nie unter der Kirche. Nie unter der Kirche. Nie unter dem Regiment. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den die Gnadauer wirklich gehabt haben. Wir machen da unsere Arbeit gerne in der Kirche, auch mit der Kirche, aber nicht unter. Wir lassen uns nicht machen. Und das ist ein Problem, dass viele Theologen meinen, alles hört auf mein Kommando. Und das muss man wissen, das sind Strukturen, die nicht ins Reich Gottes hineingehören. Da gibt es brüderliche Strukturen. Aber deshalb ist es auch in unserer Zeit ganz wichtig, dass wir wieder in diesen freien Strukturen arbeiten. Leff ist ein herrliches Beispiel. Vorhin war gerade eine Frau vorbeigelaufen, die abgereist ist. Die war, glaube ich, bei der anderen Freizeit. Hat mich mit Herr Scheuermann betitelt. Ich war sehr geehrt. Und hat dann noch im Weiterlaufen gesagt, sie sei beim Leff zum Glauben gekommen. Ich kenne die Frau nicht und es ist ein ganz großer Segen, der hier gestiftet wurde. Ich habe früher immer gesagt, wie könnt ihr den alten Henny noch sprechen lassen? Jetzt bin ich selber noch älter als der Gerhard Henny. Aber der Herr wirkt eben auch manchmal durch alte Depps noch und Uropas. Das ist herrlich. Aber nein, das ist wunderbar. Wir müssen einfach schauen, was tut der Herr und wo können wir noch weiterwirken und uns darin freuen. Und schön, wenn wir noch eine Gebetsgemeinschaft machen können. Auch für die Dienste, die ihr begonnen habt. Und ich freue mich, wenn ihr tätig seid und auch unsere jungen Leute Strukturen bilden, wo man wirklich Reich Gottes in unseren Tagen machen kann. Wir bitten auch für so viele Menschen, die in der Gottlosigkeit unserer Tage Neues beginnen, auch für neu entstehende Gemeinden. Herr, lass sie bei dir bleiben. Ohne dich ist alles ein Flop und hat keinen Wert. Und du musst das wirken auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, wo in der Gottlosigkeit Mecklenburg-Vorpommern, wo überall Aufbrüche sind. Herr, segne du deine Gemeinde und lass sie nicht nach weltlichen Hilfsmitteln, dass sie nicht anpassen an den Geist unserer Zeit, sondern dass sie dein herrliches Evangelium finden, der größte Hebel zur Bekehrung zu machen, auch in der Missionsarbeit. Du weißt, wer heute müde und verzagt ist, weil er keine Frucht sieht, gib, dass sie durchhalten und dass du sie stärkst durch dein Wort. Auch wenn ich nichts fühle und nichts sehe, du kannst eines Tages das schenken, die große Ernte und den Bau deines Reiches. Nichts ist vergebens, was in deinem Namen getan wird. Danke auch für dieses Werk des Leff, das du wirklich gesegnet hast, wo wir alle so viel bekommen haben. Vielen, vielen Dank. Amen.